DW Menschen und Märkte.
Heute geht es bei uns ums Klima. Außerdem schauen wir nach Le Bourget zur Luft- und Raumfahrtmesse und zum 5G-Start nach Spanien. Mein Name ist Insa Wrede. In Bonn startet am Montag eine internationale Klimakonferenz. Vertreter aus 200 Ländern werden in den kommenden 2 Wochen darüber diskutieren, wie die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele umgesetzt werden können. Das Treffen gilt als wichtige Vorbereitung für den im September in New York geplanten UN-Klimagipfel und für die nächste UN-Klimakonferenz, die im Dezember in Santiago de Chile stattfinden wird. In Bonn werden also keine konkreten Ergebnisse erwartet, derweil steigt der Druck aus der Bevölkerung. Jörg Sauerwein.
Die weltweiten Proteste und Demonstrationen, auch durch die immer wieder am Freitag stattfindenden Schulstreiks, erhöhen den Druck auf die Delegierten in Bonn. Die Chefin des UN-Klimasekretariates, Patricia Espinosa, sagte, insbesondere die Jugendlichen forderten zu Recht Ergebnisse. Diese müssten die Regierungen, Unternehmen und alle Beteiligten jetzt liefern. Derzeit sei die Weltgemeinschaft noch weit vom richtigen Weg entfernt, um den Anstieg der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Mit den aktuellen nationalen Klimaschutzplänen würde das Ziel um mehr als das Doppelte verfehlt, erklärte Espinosa in Bonn und mahnte, wir haben keine Zeit mehr. Auf der Klimakonferenz wollen die Teilnehmer aus aller Welt unter anderem bei den sogenannten Marktmechanismen Fortschritte erreichen. Staaten sollen so auch die Emissionen durch Klimaschutzprojekte in anderen Ländern senken und diese Erfolge auf die eigenen Klimaziele anrechnen dürfen. Diese Mechanismen dürften allerdings nicht als billiger Ausweg genutzt werden, um die Klimaziele im eigenen Land nicht zu erfüllen, warnte die Umweltorganisation Germanwatch zum Start der Klimakonferenz.
Jörg Sauerwein über das Klimatreffen in Bonn. Auswirkungen des Klimawandels sind bereits zu spüren und die Zeit drängt. Trotzdem hat sich die Politik, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, bislang nur wenig bewegt. Was aber sind die zentralen Konfliktpunkte beim Thema Klima? Das hat meine Kollegin Agnes Popp, die Politikökonomin Maja Göppel, gefragt. Sie ist außerdem Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen.
Frau Göpel, was sind denn die zentralen Konfliktpunkte?
Ganz häufig geht es natürlich um technologische Machbarkeit, um Akzeptanz in der Bevölkerung und natürlich um Geld. Also Technologietransfer, zu welchen Bedingungen und Finanzierung, sind vor allem immer internationale Fragen. Wer muss da welche Lasten tragen, welche Transfers sicherstellen? Aber wenn wir jetzt auch in Deutschland sehen, wenn es dann wirklich an die Umsetzung der Politik geht, ist es eben auch eine gesellschaftliche Frage. Und da machen sich einige auf den Weg und es ist nicht immer einfach.
Wie stark müssen die Länder denn ihre Klimapolitik verschärfen, um bislang zugesagte Grenzen einzuhalten, nämlich vor allen Dingen dieses Limit von 1,5 Grad?
Also das ganz Wichtige ist, und das versuchen wir aus der Wissenschaft immer deutlich zu machen, ist einfach jetzt schnell anzufangen. Also wirklich da, wo geht, einfach das CO2 zu reduzieren und eben die Investitionen so auszurichten, dass die Technologiesprünge, die wir brauchen, aber eben auch die Infrastrukturausrichtung der Zukunft jetzt wirklich auf die Karbonisierung gestellt werden. Also ein Abbau fossiler Subventionen wäre mal Schritt 1 oder eben die Bepreisung von CO2. Es geht wirklich darum, schnell jetzt den Trend zu kippen. Umso einfacher wird dann noch der Wandel und umso wahrscheinlicher ist es, dass wir die Konsequenzen reduzieren können.
Ist es denn dann egal, womit man anfängt? Oder haben Sie eine Maßnahme im Kopf, von der Sie sagen, das ist ganz wichtig?
Also die Diskussion, die wir jetzt hatten in den letzten Monaten mit der CO2-Bepreisung, ist ganz wichtig. Es sprechen ja auch alle Ökonomen von einem Marktversagen im Kontext der Klimapolitik, weil wir eben nicht dafür bezahlen, was an Schäden und vor allem langfristigen Schäden aufläuft in der Volkswirtschaft. Und das ist die Debatte, um die es geht. Es geht da eigentlich um eine Korrektur unseres Preis- und Abgabensystems, um wirklich auch anzuzeigen, welche Produkte sind besser, welche Konsumentscheidungen sind besser. Die sollten dann auch günstiger und einfacher werden. Und gerade eben auch für große Investitionen ist das ganz wichtig. Kommt jetzt ein CO2-Preis? Weil dann können sich auch Investoren darauf einrichten und das eben auch in den Risiken, wie das dann in der Finanzwirtschaft heißt, einpreisen und angeben. Und dann kriegen wir einen richtigen Marktdruck dahinter, jetzt endlich auf die Karbonisierung zu schalten. Das wäre schon ein ganz großer Hebel. Mit Sicherheit nicht der einzige, aber ein ganz großer, den es jetzt umzulegen gilt.
Sie sagen auch, unser aktuelles Preis- und Abgabensystem ist zukunftsblind. Was meinen Sie genau damit?
Ja, was ich eben angedeutet habe. Also wir haben seit langem die Debatte, dass eigentlich in unser Preissystem die ökologischen Kosten nicht entsprechend eingepreist sind. Und in dem Moment nennen wir immer noch weiter Wachstum und Fortschritt, was im Grunde genommen eine Erodierung der Lebensgrundlagen von morgen mit sich bringt. Das ist in der Biodiversität vielleicht noch ganz anders angelegt als im Klima, weil wir da auch auf irreversible Schäden im Grunde genommen zulaufen. Und das ist etwas, wo die Ökonomen sagen, da müssen wir eben die Signale anpassen, die diese Risiken einpreisen. Und bei Klima kommt dazu, auch bei Biodiff, dass die Kosten, wenn wir erstmal Kipppunkte erreicht haben, natürlich völlig aus dem Ruder laufen. Aber wir schaffen das nicht, wenn wir das nicht jetzt antizipativ sozusagen schon in die Signale, mit denen Marktakteure agieren, einbauen. Und das meine ich mit zukunftsblind. Also die Kosten werden ja kommen. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir können alles so belassen, wie jetzt ist und dann wird es super, sondern wir werden damit Konsequenzen sehr reaktiv und sehr drastisch und dann auch sehr marktverzerrend und einschränkend umgehen.
Deutschland brüstet sich damit, dass es nicht nur aus der Atomkraft aussteigt, sondern auch aus der Kohle. Könnte das in Summe mehr Schaden als Nutzen anrichten?
Nee, das sind ja jetzt ordnungspolitische Maßnahmen, ne, die auch wichtig sind. Und dieses Signal zu sagen, es wird keine Kohle mehr in Deutschland geben, ist genauso wichtig wie einen Preis drauf zu setzen. Ist eigentlich egal. Also dort streiten sich alle ein bisschen drum, ob es nicht billiger gewesen wäre, wenn man nicht so viele Kompensationen hätte zahlen müssen. Wenn man jetzt einfach CO2 bepreist hätte, dann hätte sich die Kohle sowieso nicht mehr rentiert und die wäre aus dem Markt rausgedrängt worden. Jetzt ist es eine politische Entscheidung gewesen, die natürlich dadurch viel umkämpfter ist und jetzt viel mehr Kompensationsansprüche mit sich bringt. Aber machbar ist das. Also da ist es auch wieder wichtig zu überlegen, wir haben jetzt die Studien, die zeigen, Erneuerbare können das stemmen. Und wir gehen natürlich davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren wahnsinnige Entwicklungen da noch stattfinden. Das ist ja so spannend. In der Digitalisierung sprechen wir davon, dass übermorgen die künstliche Intelligenz die Welt regieren kann. Und bei erneuerbaren Energien fehlt uns komplett die Vorstellung, was da jetzt noch an Speichertechnologien, an neuen Durchbrüchen, an Brennstoffzellen etc. in der Pipeline steckt, die all dann sehr viel schneller in die Märkte kommen können, wenn die Märkte eben auch entsprechend diese Produkte begünstigen, anstatt sie nach wie vor zu diskriminieren, weil CO2 keinen Preis hat.
Klimaexpertin Maja Göpel über Konflikte und Chancen bei der Klimapolitik. Die Freitagsdemonstrationen der Schüler und auch die Ergebnisse der letzten Europawahl haben die deutsche Politik gehörig aufgewirbelt. Wie wichtig das Thema Klima ist und wie sehr die Zeit drängt, ist schon lange bekannt. Aber erst jetzt, wo die Bevölkerung sich deutlich für mehr Umwelt- und Klimaschutz ausspricht, setzt auch die Regierungskoalition auf eine grünere Politik. Miriam Meinhardt hat mit dem Unionsfraktionsvize der CDU, Andreas Jung, gesprochen.
Herr Jung, offenbar unterstützt Deutschland doch noch das Ziel für eine klimaneutrale EU bis 2050. Wie erklären Sie sich das? Haben die letzten Wahlergebnisse so aufgeschreckt, dass man jetzt ein Zeichen setzen muss?
Ich halte das für richtig, dass Deutschland dieses Signal gibt. Es war zu klären, wie genau das umgesetzt werden kann. Und die Voraussetzung ist nicht, dass es heißt, dass die EU oder ein Mitgliedstaat dann quasi im Jahr 2050 überhaupt kein Treibhausgas mehr ausstoßen darf. Sondern wenn das der Fall ist, was bei uns der Fall sein wird, weil wir Industrieland bleiben werden und es dann prozessbedingte Emissionen gibt, die dann auf jeden Fall entstehen, dann muss man die und kann die kompensieren, etwa durch Aufforstungsmaßnahmen. Diesen Weg will man jetzt gehen. Und deshalb halte ich dieses Signal für richtig und für notwendig.
Sie haben es angesprochen, Kanzlerin Merkel hatte diese Unterstützung bisher offen gelassen, bis denn klar ist, wie man dieses Ziel erreichen kann. Jetzt liegt offenbar eine Antwort vor. Wie sieht die denn dann aus?
Ich denke, da muss, so habe ich Ihre Ankündigung auch verstanden, müssen Details noch geklärt werden in der Bundesregierung, im Klimakabinett. Aber ich halte es für sehr richtig zu sagen, wir versuchen, unsere Treibhausgase so weit, wie es irgendwie geht, bis 2050 zu reduzieren. Dazu müssen wir die Potenziale im Bereich Energie und Verkehr, in der Landwirtschaft, im Gebäudebereich, auch in der Industrie, das, was möglich ist, ausschöpfen. Und das, was dann noch möglich ist, da werden wir Projekte umsetzen, etwa im Bereich der Aufforstung, um das zu kompensieren. Das ist ein Gesamtkonzept und genau das hat sich der Koalitionsausschuss vorgenommen, indem er sich dazu bekannt hat, dass noch in diesem Jahr ein Gesetz gemacht wird, in dem dargestellt wird und unterlegt wird, wie wir unsere Klimaziele erreichen.
Jetzt ist es so, dass Bundesumweltministerin Schulze ja schon die ganze Zeit ihre Klimavorschläge vorgelegt hat und da wartet auf sozusagen Vorschläge aus den unionsgeführten Ministerien. Sehen Sie denn dann, dass da jetzt tatsächlich was kommt?
Da kommt jetzt was. Unser Weg ist nicht, diese Ziele dadurch zu erreichen, dass es immer mehr Verbote gibt. Unser Weg ist nicht, das dadurch zu erreichen, dass wir immer mehr Subventionen beschließen, sondern wir wollen ein marktwirtschaftliches Instrument der Bepreisung von CO2, um ein Preissignal zu setzen, um aus dem Gestrüpp von Umlagen und Abgaben und Steuern, die wir im Energiebereich ja schon haben, etwas zu machen, was tatsächlich Klimaschutz voranbringt. Das ist bisher nicht der Fall.
Sie sagen, Sie wollen eine Bepreisung. Jetzt ist es so, dass der Kollege Nüßlein, mit dem gemeinsam Sie dieses Steuerkonzept erarbeiten sollen, schon ganz klar gesagt hat, also eine CO2-Steuer, die werde es nicht geben. Wie kommen Sie da zusammen?
Wir haben in der Union, wie im Übrigen auch darüber hinaus, eine Diskussion, ob es eine CO2-Steuer der richtige Weg ist. Für mich ist entscheidend das, was am Ende an Wirkung rauskommt. Und das heißt, dass wir dieses System an unterschiedlichen Steuern, Umlagen, das wir ja haben, 60 bis 80 Milliarden Euro pro Jahr, dass wir das so überprüfen, dass tatsächlich ein Innovationssignal gibt. Und das müssen wir erreichen. Da gibt es zum Beispiel ja auch die Möglichkeit des Zertifikatehandels. Und da sind jetzt die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Instrumente abzuwägen. Es muss vor allem so gemacht werden, dass sozial ausgewogen ist, dass wir Industrie, Wirtschaft, Mittelstand mitnehmen. Wir brauchen übrigens dazu unterm Strich nicht mehr Staatseinnahmen, sondern es muss ein Instrument sein, das am Ende Innovationssignale setzt. Und darum ringen wir jetzt.
Das heißt, eine CO2-Steuer ist jetzt noch nicht komplett vom Tisch?
Unsere Arbeit ist ergebnisoffen. Da werden mit Sicherheit steuerliche Anreize eine Rolle spielen. Und dann wird die Frage sein, wie ein Gesamtkonzept aus steuerlichen Maßnahmen und möglicherweise einer Umsetzung eines Zertifikatehandels aussehen soll. Es wird auch noch entscheidend sein, wie die europäische Entwicklung ist. Auf europäischer Ebene verhandeln ja die Fraktionen im Europaparlament über die Frage eines Ausweitungs des Emissionshandels auf europäischer Ebene, ob also etwa Sektoren wie Wärme und Verkehr dort einbezogen werden können. Wir machen uns jetzt an die Arbeit und das Entscheidende ist, dass am Ende rauskommt, dass wir mit diesem Weg, mit einem marktwirtschaftlichen Weg, einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass im September mit dem Klimaschutzgesetz glaubwürdig unterlegt werden kann, wir erreichen unsere Klimaziele. Das ist der Maßstab.
Der Emissionshandel, den haben wir auch schon für gewisse Sektoren. Sie sagen jetzt, Sie wollen das Ganze ausweiten. Bisher glauben aber alle Experten, dass das viel zu lange dauert, bis man da wirklich Schritte vorankommt.
Es ist in der europäischen Politik Musik drin, weil jetzt ja so etwas wie Koalitionsverhandlungen stattfinden zwischen unterschiedlichen Parteien, unserer Parteienfamilie, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen. Es kann sein, dass dort was passiert, aber wir dürfen nicht abwarten. Wenn da nichts passieren sollte, dann ist möglich, dass es eine Koalition der Willigen gibt, dass also die Staaten in Europa, die diesen Weg gehen wollen, die für eine ambitionierte Klimapolitik stehen, alleine vorangehen, ohne auf einen europäischen Beschluss zu warten. Und es wäre auch denkbar, dass man im nationalen Maßstab über so einen Weg nachdenkt, wenn man am Ende zum Ergebnis kommt. Das spricht mehr dafür als für andere Instrumente. Das Beste ist immer der internationale Weg, aber es darf keine Ausrede sein. Wir müssen jetzt handeln und in diesem Jahr einen maßgeblichen Beitrag zu dem Klimaschutzgesetz leisten.
Das war der CDU-Unionsfraktionsvize Andreas Jung. Das Interview führte Mirjam Meinhardt. Die Initiative ging vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron aus. Frankreich und 8 weitere EU-Staaten wollen Europa bis 2050 klimaneutral machen. Bislang kollidierten Klimaschutzmaßnahmen allerdings oft mit Industrieinteressen, auch mit denen der Luftfahrtbranche, die sich zurzeit in Le Bourget versammelt. Zum Auftakt flog auch Macron auf die nur 15 Kilometer von Paris entfernte weltgrößte Luft- und Raumfahrtmesse, um der Industrie den Rücken zu stärken. Immerhin soll der neue Flieger des europäischen Airbus-Konzerns umweltfreundlicher werden. Sandra Bieger.
Das neue Flugzeug soll A321 XLR heißen. Das XLR steht dabei für extra long range, extra lange Reichweite. Mit dem neuen Modell sollen Strecken von mehr als 7500 Kilometern zurückgelegt werden können. Es hat nur einen Gang in der Mitte der Sitzreihen. Airbus bedient damit einen Trend. Immer mehr Fluggesellschaften gehen mit kleineren Flugzeugen auf die Langstrecke, also mit Maschinen, die einst für Kurz- und Mittelstrecken gedacht waren. Gründe sind unter anderem die niedrigeren Gebühren, dass das Flugzeug mit weniger Personal auskommt und der geringere Treibstoffverbrauch. Airbus verspricht, dass der A321 XLR im direkten Vergleich mit konkurrierenden Modellen um 30% weniger Kerosin benötigen wird. Eingesetzt werden sollen die Maschinen auf Langstreckenflügen, die weniger nachgefragt werden. Nach Angaben von Airbus soll das neue Modell 2023 auf den Markt kommen. Bestellungen dafür will das Unternehmen auf der Pariser Luftfahrtschau einsammeln. Mit dem A321 XLR erhöht Airbus den Druck auf Dauerrivale Boeing. Auch die Amerikaner wollen bereits seit längerer Zeit ein neues Modell in diesem Marktsegment anbieten.
Ein Beitrag von Sandra Bieger. Wir haben es im Interview am Anfang der Sendung bereits gehört, neue Technologien könnten beim Klimaschutz helfen. Für viele Innovationen ist ein schnelles Mobilfunknetz grundlegend. Dafür wurden in Deutschland gerade 5G-Frequenzen versteigert. Auch Vodafone kam zum Zuge. In Spanien ist man bereits etwas weiter. Dort führte Vodafone Ende der Woche 5G ein. Allerdings nicht überall und nicht für jeden. Oliver Neuroth.
Vor wenigen Wochen erst sorgte Vodafone mit nur mäßigen Geschäftszahlen für Negativschlagzeilen. Der Umsatz war gesunken, Aktionäre bekommen erstmals keine Dividende ausgezahlt. Umso mehr wünscht sich das Unternehmen, mit 5G in Spanien den großen Wurf zu landen. In gleich 15 Städten will der Mobilfunkanbieter heute das neue 5G-Netz starten, unter anderem in Madrid, in Barcelona, Sevilla, A Coruña oder Bilbao. Doch was Vodafone-Spanien-Chef Antonio Coimbra bei der Präsentation des 5G-Konzepts Anfang der Woche einräumen musste: Wer den neuen Standard nutzen will, kann das erst einmal nur mit drei bestimmten Smartphones tun. Möglich ist es mit einem Gerät von Xiaomi, dem Samsung S10 G5 und dem LG V50. iPhone-Nutzer sind also außen vor. Vodafone bietet Kunden an, ein 5G-Smartphone zu mieten. Pro Monat kostet das mindestens 20 Euro. Für den günstigsten 5G-Vertrag werden monatlich 50 Euro fällig, also deutlich mehr als für klassische Handyverträge. Was 5G für den normalen Nutzer bringt, darüber streiten sich die Experten. Anwendungen wie Mails verschicken oder Surfen in sozialen Netzwerken dürften mit der neuen Technik nicht spürbar schneller werden. Anders sieht es bei besonders großen Datenmengen aus, erklärte Wolfgang Hackenberg, Geschäftsführer von Nokia Deutschland, auf dem Mobile World Congress im Frühjahr in Barcelona.
Hochauflösende Videos, Gaming und so weiter, das geht alles wunderbar. Ein Faktor 1000 besser kann man sich vorstellen. Sehr viel wichtiger allerdings für uns als Gesellschaft ist die industrielle Anwendung, Industrie 4.0. Ultraschnelle Anbindungen, Echtzeitanwendungen, Roboter, die miteinander vernetzt werden. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Deutsche Urlauber dürften vom 5G-Angebot in Spanien nichts haben. Sie bräuchten einen 5G-Handyvertrag in ihrer Heimat, um das schnelle Netz in Spanien via Roaming zu nutzen. Doch diese Verträge gibt es noch gar nicht. In Deutschland startet 5G wohl nicht vor 2021 in den Regelbetrieb. In den nächsten Tagen und Wochen will Vodafone erst einmal Italien und Großbritannien ans kommerzielle 5G-Netz bringen. In Spanien arbeitet Vodafone bei der 5G-Infrastruktur mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei zusammen. Er gilt als weltweiter Marktführer in diesem Bereich. Die US-Regierung befürchtet bekanntlich, Huawei könnte für den chinesischen Staat spionieren. Doch das sieht man in Spanien offenbar anders. Auf den Appell aus Washington, keine Huawei-Technik beim 5G-Ausbau zu verwenden, reagieren die Verantwortlichen in Madrid jedenfalls nicht.
Oliver Neuroth zu 5G in Spanien. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. In der Technik war Christoph Grove. Mein Name ist Insa Wrede. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.